NDR Info.
Ausland. Das Magazin.
In Haiti regiert inzwischen ein skrupelloser Bandenchef. Eigentlich regieren Chaos und Gewalt. An friedliche Lösungen ist trotz aller Bemühungen kaum noch zu denken. In China hat der Volkskongress getagt, Reformen angekündigt und ein ziemlich rosarotes Bild der Lage im Land gezeichnet. Die Volksrepublik China und Haiti, das sind unsere beiden Schwerpunkte heute in Ausland, das Magazin mit Udo Schmidt. Chaos und Gewalt in Haiti, der Präsident außer Landes, marodierende Banden in der Hauptstadt Port-au-Prince und an der Spitze Bandenchef Jimmy Cherizier, der offenbar das Kommando führt. Einfach nur ein Krimineller, der hin und wieder Geschenke verteilt und Kindern Geld für Bücher gibt? Oder doch ein Charismatiker mit politischen Ambitionen? Haiti versinkt noch weiter in brutalster Gewalt, Lösungen sind in weiter Ferne. Und wir fragen, wer ist dieser Jimmy Cherizier? Anne Demmer versucht, Antworten zu finden.
Jimmy Cherizier gibt gerne Interviews, oft auch richtige Pressekonferenzen. Je nach Anlass trägt der Ex-Polizist dann wahlweise einen hellblauen Anzug oder wie in diesen Tagen, wo er in Videos zu sehen ist, die in den sozialen Netzwerken zirkulieren, im tarnfarbenen Kampfanzug und mit kugelsicherer Weste, das Sturmgewehr geschultert. Im Interview mit dem Radiosender W aus Kolumbien sagt er: Heute findet ein Kampf zur Befreiung des Landes statt. Ich bedauere die Toten. Menschenleben sind wertvoll. Aber es ist ein Kampf und es gibt nun mal Kollateralschäden. Er gibt sich als Erlöser, als Robin Hood der Armen, der für Gerechtigkeit und gegen die korrupten Eliten kämpft. Das allerdings mit brutaler Gewalt. Über 300 Gruppierungen sollen in den Vierteln der Hauptstadt um ihre Vorherrschaft kämpfen, worunter vor allem die Menschen in den armen Vierteln leiden. Nach Angaben der Vereinten Nationen war der Januar mit mehr als 800 getöteten, entführten oder verletzten Zivilisten der schlimmste Monat seit mehr als 2 Jahren. Jimmy Cherizier alias Barbecue ist mit seinem Zusammenschluss verschiedener Banden, G9, Familie und Verbündete einer der mächtigsten Gangleader im Land. Zuletzt hatte er sich mit weiteren Gruppen zusammengeschlossen. Er drohte der anstehenden Polizeimission unter kenianischer Führung, die Sicherheit im Land wiederherstellen soll. Er lebt in einem Viertel von Port-au-Prince, Del Massis, wechselt aber immer wieder die Häuser, wie er sagt, aus Sicherheitsgründen. Wenn man ihn dort besucht und eine Runde dreht, hat er immer eine Entourage junger Männer um sich herum, die teils nicht älter als 14 Jahre alt zu sein scheinen. In abgeschnittenen, zerschlissenen Shorts, in Socken und Badelatschen. Schlaksige Jungs und junge Männer, an denen schwere Gewehre runterbaumeln, seine Leibgarde. Er inszeniert sich für seine Besucher, zieht einen Stapel Dollarnoten aus der Hosentasche, zählt sie in die Hand eines Jungen. Die Jungs brauchen Geld für die Schule. Ich habe dem Jungen Geld gegeben, damit er Bücher kaufen kann. Jugendliche und sogar Kinder werden von den Banden rekrutiert. Sie haben kaum eine andere Wahl. Viele haben ihre Eltern verloren, werden zwangsrekrutiert. Perspektiven gibt es für junge Menschen in Haiti nicht. Es fehlt an Arbeitsplätzen. Das Treffen mit Jimmy Cherizier ist mittlerweile ein halbes Jahr her. Seitdem ist der Kampf der Banden noch einmal viel brutaler geworden. Die Gewalt ist eskaliert. Zuletzt haben sie Regierungsgebäude angegriffen und Gefängnisse attackiert. Tausende Insassen, darunter auch Bandenanführer, Vergewaltiger und Schwerkriminelle, sind auf der Flucht. Cherizier und sein Gefolge sind längst mächtiger und mit besseren Waffen ausgestattet als die haitianische Polizei. Es sind Waffen, die vor allem aus den USA nach Haiti geschmuggelt werden, kritisiert der Schriftsteller und politische Kommentator Michel Zucker. Jeder weiß, woher die Waffen kommen. Seit 30 Jahren entwickeln sich diese Gangs. Und das konnten sie nicht nur dank der Waffen und der Munition aus den Vereinigten Staaten, sondern sie konnten sich auch positionieren, weil sie Staatsgangs sind. Jimmy Cherizier wird selbst nachgesagt, dass er mit Präsident Jovenel Moïse, der vor knapp 3 Jahren ermordet wurde, enge Verbindungen hegte. Er Geld dafür bekam, um Demonstranten in einem Armenviertel zum Schweigen zu bringen. Eines der schwersten Massaker im Armenviertel La Saline in Port-au-Prince im Jahr 2018 mit Dutzenden Toten soll unter anderem auf das Konto von Jimmy Cherizier und seiner Gang gehen, wie Menschenrechtsorganisationen dokumentieren. Dennoch, für Jean Denis gibt es schlimmere Bandenchefs. Er hat mit seinen Nachbarn eine Bürgerwehr gebildet, um sich gegen die Gangs zu wehren. Sollte es mit Cherizier Verhandlungen geben, könnte er ihn sich sogar als Präsidenten vorstellen. Wenn er wirklich eine politische Figur werden sollte, werden ihm die Menschen verzeihen. Eine Einschätzung, die sicherlich eine Mehrheit der Bevölkerung nicht teilt. Um der Bandengewalt zu entkommen, mussten bis Ende letzten Jahres insgesamt 314.000 Menschen ihr Zuhause verlassen. Tatsächliche Ambitionen, in den Präsidentenpalast einzuziehen, habe er nicht, wie Jimmy Cherizier im Interview mit Radio W beteuert. Vermutlich ist es lukrativer, weiter zu kidnappen, Transportwege zu blockieren und mit gestohlenem Benzin und dergleichen zu handeln.
Anne Demmer. Anne, du warst vor einiger Zeit in Haiti. Schon damals war die Lage katastrophal. Glaubst du, dass das Leben vor allem in Port-au-Prince, also in der Hauptstadt, überhaupt noch unter halbwegs normalen Bedingungen möglich ist?
Ich habe gestern ein Telefoninterview mit einem haitianischen Analysten in Port-au-Prince gemacht, der dort lebt. Und der sagte eben, dass die Hauptstadt sei ein Gefängnis unter freiem Himmel. Ich finde, das sagt schon viel aus. Die Banden riegeln die Hauptstadt ja quasi ab. Die Versorgungslage ist mehr als prekär. Auch die Welternährungsorganisation spricht von einer der schwersten Krisen überhaupt. Und offenbar werden auch die finanziellen Ressourcen knapp. Die jüngste Gewalteskalation in der letzten Woche hatte zur Folge, dass allein in dieser einen Woche, das muss man sich vorstellen, 15.000 Menschen sich gezwungen sahen, aus ihren Vierteln, aus ihren Häusern zu fliehen. Und Mitarbeiter von internationalen Organisationen werden abgezogen. Auch der deutsche Botschafter arbeitet bis auf Weiteres von der Dominikanischen Republik aus. Auch UN-Personal soll abgezogen werden, das nicht unbedingt nötig ist. Die Rede ist von einer Luftbrücke, die eingerichtet werden soll, um die haitianische Bevölkerung von der Dominikanischen Republik aus zu versorgen.
Haiti ist unregierbar, so kann man das sicher sagen. Das ist es ja eigentlich schon seit Jahren, nicht? Immerhin ja, ist das nichts Neues, ne?
Das ist traurig. Die Frage ist, ob eben jetzt soll es ja so eine Art Übergangsrat geben. Und die Frage ist, ob er überhaupt zustande kommt, mit welchen Personen er besetzt werden soll. In den letzten Monaten zumindest sind keine politischen Figuren irgendwie aufgetaucht, die das Land einen könnten. Aber letztlich muss man das jetzt natürlich abwarten. Es gibt sicher eine intellektuelle politische Szene in Haiti. Aber ich glaube, insgesamt gibt es sehr viele verschiedene Gruppen, eben zivilgesellschaftliche Gruppen, Opposition, Regierungspolitiker. Und die verfolgen natürlich alle sehr unterschiedliche Interessen. Und die Frage ist tatsächlich, wie kann sowas zustande kommen und damit alle zufrieden sind. Und alle werden sicher nicht zufrieden sein.
Tja, jede Idee, wie es besser werden könnte, ist ja richtig. Du hast ja eben diesen sogenannten Präsidialrat angesprochen. Der würde doch aber wahrscheinlich von Bandenchef Jimmy Cherizier, und ohne den geht ja offenbar nichts, der würde doch gar nicht anerkannt werden, oder?
Anerkannt sicherlich nicht, aber gut, die Frage ist natürlich ohnehin, wie kann man die Banden jetzt außer Gefecht setzen und inwiefern können die Banden so einen Rat auch torpedieren?
Tja, da muss man einfach nochmal fragen, gibt es eine kurzfristige Lösung? Hast du irgendeine Idee?
Eine kurzfristige Lösung gibt es nicht. Die Idee ist nun eben, dass dieser Präsidialrat gebildet wird, der wiederum einen Interims-Premierminister benennt und dann Wahlen auf den Weg gebracht werden und die geplante Polizeimission unter der Führung der Kenianer, so wie es geplant ist, ins Land kommt, um die Banden in die Schranken zu weisen und zu entwaffnen. Was aber sicherlich unmittelbar wichtig ist, dass die USA alles tun, damit keine Waffen aus ihrem Land nach Haiti geschmuggelt werden. Denn das passiert nach wie vor fast ungebremst. Und das sind Waffen eben, die dann in den Händen der Banden landen und die Gewalt nach wie vor weiter befeuern.
Ja, und ganz offenbar sind ja mehr als genug Waffen schon im Land, nicht? Man muss ja auch fragen, gibt es neben einer kurzfristigen Lösung, auf die man hoffen muss, so etwas wie, ja, langfristige Hoffnung. Haiti ist ja, du hast es vorhin auch schon mal gesagt, im Grunde jetzt so ein Failed State, ein gescheiterter Staat, ne?
Ja, wichtig ist, dass langfristig die Korruption bekämpft wird. Aber das ist natürlich eine Mammutaufgabe. Eben, es muss in der Justiz aufgeräumt werden, damit Menschenrechtsverletzungen, Straftaten eben dieser Banden auch tatsächlich geahndet werden. Die Institutionen, die demokratischen Institutionen müssen wieder funktionieren. Und dann müssen irgendwann auch Wahlen stattfinden. Denn das muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen. Seit 2016 gibt es kein gewähltes Parlament und kein keinen gewählten Präsidenten mehr. Und was von vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen immer wieder betont wird, dass die Haitianerinnen und Haitianer jetzt selbst ihre Zukunft in die Hand nehmen müssen und gestalten. Trotzdem, all das scheint, wie ich gerade auch schon gesagt habe, eine Mammutaufgabe. Und die Gefahr besteht, dass wieder ausländische Kräfte wie die USA Einfluss nehmen und eine Regierung aufsetzen, die von der Zivilgesellschaft nicht unterstützt wird. Und ich glaube nicht, dass das langfristig die Lösung ist.
Ja, man muss einfach gucken, womit es den Menschen gut geht wahrscheinlich. Derzeit ist die Lage katastrophal, du hast es eben auch geschildert. Ich denke mir, da gibt es doch jetzt bestimmt eine riesige Fluchtbewegung Richtung Dominikanische Republik. Ist ja praktisch der andere Staat auf der Insel, nicht? Wie sieht es dort an der Grenze aus?
Ja, die Dominikanische Republik schottet sich ja ab. Sie baut ja schon lange an einer Mauer und mit der jüngsten Gewalteskalation hat die Regierung auch nochmal angekündigt oder setzt es auch bereits schon um, dass sie die Grenze noch einmal mit Sicherheitskräften verstärkt. Aber generell ist die Flucht Richtung Dominikanische Republik auch gar nicht so einfach, weil die Gangs die Wege, ja die wichtigsten Zufahrtswege in die Hauptstadt, ja blockieren und kontrollieren. Also da rauszukommen wiederum ist gar nicht so einfach. Und die, die es doch schaffen, drängen sich vor der Grenze, zum Beispiel im Nordosten, und versuchen irgendwie rüberzukommen. Aber Visa werden derzeit gar nicht ausgestellt, heißt es. Einige versuchen es mit Bestechungen der Grenzbeamten, andere versuchen ihr Glück, indem sie warten, um sich irgendwie durchzuschmuggeln. Werden sie aber erwischt, werden sie teilweise brutal abgeschoben. Und viele machen sich natürlich auch vor allem auf den Weg in die USA und müssen dafür aber teils große Gefahren auf sich nehmen.
Anne Demmer war das über die wirklich katastrophale Lage in, man kann auch sagen, auf Haiti. Anne, ich danke dir sehr für diese wichtigen Infos.
Gerne.
In China ist Anfang der vergangenen Woche der Volkskongress zu Ende gegangen. Das Scheinparlament der Volksrepublik tagte, die Delegierten waren begeistert, die Prognosen der Partei sind positiv. Hat die von Xi Jinping versprochene hochwertige Wirtschaftspolitik wirklich eine Zukunft? Wie sieht die Realität in China aus? Aus Peking, Christoph Kober.
Und dann sind sie auf einmal da, strömen aus Dutzenden von Bussen. Montagmorgen auf dem Tiananmen, mitten in Peking. Aus allen Landesteilen Chinas sind die knapp 3000 Delegierten gekommen, machen Erinnerungsfotos, kichern, drängeln sich vorbei an wartenden Journalisten, die ausnahmsweise auf den weitläufigen Platz des himmlischen Friedens dürfen. Hinein in die große Halle des Volkes. Hier stimmen sie nach einem mit einer Woche ungewöhnlich kurzen nationalen Volkskongress all dem zu, was sich die kommunistische Staatsführung an politischen Projekten überlegt hat. In seinem Arbeitsbericht sagt Premierminister Li Qiang: Unsere Hauptentwicklungsziele dieses Jahr sind ein Wirtschaftswachstum von rund 5%, mehr als 12 Millionen neue Arbeitsplätze in den Städten und die Arbeitslosenquote in urbanen Zentren soll bei 5,5% liegen. Für die Pläne erntet die kommunistische Führung des Einparteienstaats, wenig überraschend, breite Zustimmung unter den Delegierten. Trotz aller Schwierigkeiten ist der Gesamttrend sehr gut. Es geht immer nach oben, sagt etwa der Delegierte Wei Gang aus Yunnan im Süden Chinas. Und Shi Lei aus dem östlichen Landesteil Jiangsu meint: Durch eine bessere Effizienz, durch Potenziale, die wir erschließen und den technologischen Fortschritt, haben wir die Kraft, um unser Ziel zu erreichen. Rund 5% Wachstum also. Trotz Krise auf dem Immobilienmarkt, hoher Jugendarbeitslosigkeit in den Städten und sinkendem Vertrauen unter Konsumenten. Für Mareike Ohlberg vom Indo-Pazifik-Programm des German Marshall Fund ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt derzeit
eine Macht, die wirtschaftlich große Relevanz weiterhin für uns hat, die aber vor extrem großen Herausforderungen steht, die eigene Wirtschaft auch zu reformieren, auf eine Art und Weise, wie weiterhin langfristig Wachstum generiert werden kann.
Schaffen will das die Staats- und Parteiführung mit dem, was sie, Zitat, hochwertige Wirtschaftspolitik nennt. Das heißt, eine aggressive Industriepolitik. China soll weiter produzieren, auch und zunehmend Güter, die schon jetzt sehr gefragt und in Zukunft noch wichtiger werden dürfen. Elektrofahrzeuge, Solarpaneele oder künstliche Intelligenz. Fraglich aber, ob diese Strategie die Anzahl neuer Arbeitsplätze schafft, die das Land braucht. Mehr als 11 Millionen Hochschulabsolventen sind allein vergangenes Jahr auf Chinas Arbeitsmarkt, dort aber oft nicht untergekommen. Dieses Jahr dürften es noch mehr sein. Und Chinas Jugend sorgt sich. Die 21-jährige Xi Jingxu zum Beispiel studiert Marketing in Peking. Die Aussichten auf einen Job in China sind schlecht. Es gibt so viele gut ausgebildete junge Menschen, aber zu wenig Arbeitsplätze. All die Absolventen haben nur Chancen, eine Arbeit zu bekommen, wenn sie sehr, sehr gut sind. Chinas Jugendarbeitslosigkeit stand Mitte letzten Jahres bei mehr als 21%. Daraufhin hatte die Staats- und Parteiführung weitere Datenveröffentlichungen untersagt. Nach einer überarbeiteten Erfassungsmethode, wie es heißt, lag die Statistik im Dezember bei knapp 15%. Doch signifikant verbessert hat sich die Lage nicht. Die 23-jährige Huang Zhongjiang etwa sagt, sie habe nur durch die Hilfe ihrer Familie eine Arbeit im Verkauf von Elektroautos gefunden. Der Arbeitsmarkt ist dicht. Ich habe das Gefühl, dass das Umfeld in der Generation meines Vaters besser war. Manche meiner Kommilitonen haben immer noch keinen Job und Freunde aus meiner Kindheit mussten sich selbstständig machen. Wie der Staatsrat, also Chinas Regierung, das Problem der Jugendarbeitslosigkeit genau angehen will, dazu war auf dem Nationalen Volkskongress nichts Konkretes zu hören. Und selbst wenn jemand in der politischen Führung Ideen hätte, China-Expertin Mareike Ohlberg sagt, dass es im aktuellen politischen System des Landes für Menschen mit Eigeninitiative nichts zu gewinnen gäbe.
Weil es kann schiefgehen. Wenn es nicht schief geht, dann macht man sich möglicherweise als erfolgreicher Mensch zu einer Zielscheibe. Und es ist auch nicht so, dass Xi Jinping in seinen letzten Jahren etwas dafür getan hat, dass er das belohnt, dass man sich einbringt und versucht, durch Reformen beizutragen. Es ist eher so, dass er ein System geschaffen hat, wo die meisten Leute eigentlich in ziemlich großer Angst leben, einen Fehler begehen zu können und dann für diesen Fehler mit ihrem gesamten Netzwerk bestraft werden zu können.
Ob innerhalb der Staats- und Parteiführung oder mehrere Ebenen tiefer unter den Mitgliedern des Nationalen Volkskongresses. Rede, Gegenrede, Kontroverse, Widerspruch, all das ist in Chinas Politik nicht vorgesehen. Wer sich doch anders verhält, riskiert viel. Zu viel, finden die meisten. Und so segnen die knapp 3000 Delegierten die Ziele der politischen Führung ab. Mal wieder nahezu einstimmig.
Christoph Kober. Christoph, der chinesische Volkskongress hat vor einer Woche ein sehr positives Bild der Lage in der Volksrepublik gezeichnet. Wir haben ja eben die Delegierten in deiner Reportage gehört. Wurde da, ja, mal etwas zugespitzt formuliert, über eine Parallelwelt gesprochen?
Naja, also bei diesen Delegierten, da muss man schon sagen, man weiß nicht genau, man kann nicht genau sagen, ob sie tatsächlich hinter dem stehen, was sie sagen. Viele sind natürlich Mitglieder der Kommunistischen Partei und unterstützen den Kurs der Staats- und Parteiführung. Wer eine andere Meinung hat, ja, der wird sie aber nicht kundtun, weil er natürlich mit Repressalien rechnen muss. Insgesamt sind diese wirtschaftspolitischen Ambitionen Chinas schon ernst zu nehmen. Also die Führung will, wie sie sagt, hochwertige Wirtschaftspolitik betreiben, ganze Sektoren umbauen, Forschung, Entwicklung, Produktion von diesen sogenannten hochwertigen Industriegütern, also Elektroautos, Solarpaneele, die künstliche Intelligenz, die Forschung soll hier vorangetrieben werden. Immerhin, Li Qiang, der Ministerpräsident, hat auch gesagt, China hat noch einige Probleme in der Wirtschaft und die müssen gelöst werden, wobei richtig benannt hat er sie nicht.
Ja, es wurde viel angekündigt, Reformen angekündigt, aber China hat noch einige Probleme, so kann man es ausdrücken. Da schauen wir nochmal eben drauf. Die Wachstumsraten sind ja derzeit schlecht. Die Immobilienkrise im Land, die ist ja allgegenwärtig. Wir hören und lesen wirklich ständig davon. Gleichzeitig geht in Deutschland ja die Angst vor den chinesischen E-Autos um. Wie wird denn die Lage im Land selbst gesehen? Eher Immobilienkrise oder eher E-Auto-Boom?
Ich würde sagen beides. Also die Immobilienkrise ist präsent. Ganze Vorstädte sind Bauruinen mit Millionen leerstehender Wohnungen. Die Preise gehen weiter zurück für Immobilien und das besorgt die Menschen, weil natürlich traditionell viele Menschen in China ein Wohneigentum in Wohnungen investiert haben. Und wenn auf breiter Front die Preise zurückgehen, dann heißt das, das ist eine Bedrohung für den Wohlstand, den sie sich damit auch erarbeitet haben. Gleichzeitig boomt der E-Automarkt. In China, der Smartphone-Hersteller Xiaomi hat diese Woche angekündigt, ein eigenes Modell herausbringen zu wollen. Die Exporte generell haben angezogen. Es gibt Nachfrage nach chinesischen Produkten in Russland, in Indien, in Ländern in Afrika und Südamerika. Also es gibt da quasi ein Doppelbild sozusagen. Gleichzeitig muss man auch sagen, es gibt viele Überkapazitäten im Land, was Solaranlagen angeht, was E-Autos angeht, was Zement angeht, Stahl. Da produziert China mehr, als es selber konsumieren kann. Und diese Überkapazitäten, ja, die drängen auf den internationalen Markt und lösen dann vermutlich dann stärkeres Verlangen nach Protektionismus zum Beispiel in der EU aus.
Tja, schauen wir mal auf Xi jetzt, dessen ja, man kann es wohl sagen, sehr ideologischer Kurs tut dem Land nicht immer gut, so will ich es mal ausdrücken. Folgen denn die Menschen in der Volksrepublik ihm trotzdem noch, mehrheitlich?
Sie haben wenig andere Wahl, als ihm zu folgen. Es ist ein Einparteienstaat. Xi Jinping hat hier eine Autokratie aufgebaut, hat in der politischen Führung nahezu ausschließliche Loyalisten um sich geschart. Einer, der eine eigene Stimme hatte, war Li Keqiang, bis vergangenes Jahr Ministerpräsident. Der hatte vor einigen Jahren gesagt, auch nach einem Volkskongress, ja, 600 Millionen Menschen in China haben ein zu niedriges Einkommen. Und kurz zuvor hatte Xi Jinping noch die Armutsbekämpfung gelobt, die Kommunistische Partei im Land vorangetrieben hat. Derlei Dissonanzen gibt es jetzt unter seinem Nachfolger Li Qiang nicht. Li Keqiang ist im vergangenen Oktober offiziellen Angaben zufolge mit einem Herzinfarkt beim Schwimmen in einem Pool in Shanghai gestorben. Es gibt Menschen, die das anzweifeln, zumindest diese offizielle Lesart. Tja, und wenn wir schauen, Dissens, Protest in China, der ist rar und der rührt dann schon wirklich aus einer massiven Leidenssituation heraus. Im November 2022 gab es größere Proteste gegen wirklich diese drakonischen Covid-Maßnahmen der chinesischen Führung. Und da wurde dann auch Xi Jinping tatsächlich persönlich verbal angegriffen. Sein Rücktritt wurde gefordert von den Demonstranten. Aber das ist sehr, 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 sehr selten hier.
Braucht Xi vielleicht, wenn es denn mal Kritik gibt, wie du sagst, einen ideologischen Feind, einen Konkurrenten? Ist das die USA? Braucht man die USA auch, ich sag mal, um die Nation zusammenzuhalten?
Ich weiß nicht, ob es das zwingend braucht. Es hat natürlich in der Geschichte oftmals geholfen, von innenpolitischen Problemen, die es ja wohlweislich hier in China gibt, abzulenken, indem man auf externe Kräfte verweist. Und der Westen wird ja gerne hier auch als Ursprung allen Übels deklariert. Gleichzeitig muss man wissen, der Erzfeind Chinas sind nicht die USA, der Erzfeind ist Japan. Und die Verbindungen zu den USA sind tatsächlich vielschichtig. China ist der größte Gläubiger der USA. Man ist über den Handel extrem stark und extrem eng miteinander verbunden. Und aufgrund der schwachen wirtschaftlichen Lage im Land, würde ich sagen, sucht China auch gerade wieder stärker den Kontakt mit dem Ausland. Man braucht den Handel, um die eigene Wirtschaft in Schwung zu bekommen, stärker in Schwung zu bekommen. Und eine starke Wirtschaft ist ja ausschlaggebend für die Zufriedenheit der Menschen und letztlich auch für die Legitimation der Kommunistischen Partei, die dafür sorgen soll, dass es den Menschen unter ihrer Führung gut geht. Wenngleich, muss man auch sagen, viele junge Leute an diesem Wohlstandsversprechen mittlerweile zweifeln.
Wir müssen auf Taiwan schauen, na klar, auf den Konflikt zwischen der Volksrepublik und Taiwan. Meint Xi es mit seinen Drohungen wirklich ernst?
Also die Formulierung von friedlicher Wiedervereinigung, die im Arbeitsbericht des Premierministers, des vergangenen Premierministers im vergangenen Jahr noch drin war, diese Formulierung ist dieses Jahr aus dem Bericht von Li Qiang verschwunden. Chinas Außenminister und Top-Diplomat der Partei Wang Yi hat außerdem erneut gesagt, China werde niemals zulassen, dass Taiwan sich vom Festland abspaltet, wie er sagt. Da zeigt das Wording ja schon, dass China Taiwan als Teil der Volksrepublik sieht, was der Inselstaat ja aber nie war. China steigert seine Militärausgaben in diesem Jahr weiter um mehr als 7% für die zahlenmäßig größte Armee. Also das deutet alles schon in Richtung bewaffneten Konflikt hin. Gleichzeitig sagen Beobachter hier, naja, die Führung in Peking scheint aber trotzdem erstmal abzuwarten, wie sich der neu gewählte taiwanische Präsident positioniert, auch rhetorisch. Und generell, wenn man auch mit anderen Experten spricht, dann heißt es ja, also die Volksbefreiungsarmee, die Partei, Armee der Partei hier in China will bis 2027 die Möglichkeit haben, quasi die personelle und die Ausstattungsmöglichkeit Taiwan quasi anzugreifen und auch zu übernehmen. Aber ob es dazu kommt, das sei nochmal dahingestellt, wenngleich das Risiko natürlich wächst.
Glauben denn die Menschen auf der Straße, sage ich mal, an einen Angriff? Wird darüber geredet?
Die meisten Menschen in China sehen Taiwan tatsächlich wie die Staats- und Parteiführung als Teil der Volksrepublik an. Im letzten Jahr gab es hier eine ganz interessante Umfrage in China und da hat eine leichte Mehrheit sich für einen gewaltsamen Anschluss Taiwans ausgesprochen, viele aber eben auch für weniger aggressives Vorgehen bis hin, dass man sagt, ja, dann behalten wir doch den Status quo. Ganz interessant, nur 1% hat gesagt, es muss ausschließlich über einen Krieg eben einen Anschluss Taiwans geben. Viele glauben auch, dass die Taiwaner zu China gehören wollen. Kriegen ja auch nichts anderes gesagt hier in den staatlichen Medien. Also wie gesagt, die meisten glauben, dass Taiwan dazugehört und wären dann wahrscheinlich einem Anschluss auch, stünden dem auch nicht entgegen.
Dann gucken wir jetzt zum Schluss noch einmal in die Zukunft. Gibt es, ja, ich sag mal, eine junge Generation in China, die etwas ganz anderes will als Xi's KP-Kurs?
Das ist pauschal auch nicht so leicht zu sagen. Es gibt eine große Ernüchterung innerhalb der Jugend in China, weil viele eben trotz guter Ausbildung keinen Job finden. Dieses Wohlstandsversprechen, mit der die KP, die Kommunistische Partei, die Menschen für ihren Kurs gewonnen hat oder hinter ihren Kurs gebracht hat in den vergangenen Jahren, der funktioniert für viele Menschen oft nicht. Womöglich müssen sie auch einen Schritt zurückgehen sozusagen, was den Wohlstand angeht, werden dann Lieferfahrer, dann trotz, dass sie einen Universitätsabschluss haben. Ein weiterer Reibungspunkt ist, dass die Kommunistische Partei will, dass mehr Kinder im Land geboren werden. China hat ein massives Demografieproblem, die Bevölkerung schrumpft seit 2 Jahren. Tja, und dieser Kurs der KP geht eben gegen die Pläne und Ideen vieler junger Frauen vor allen Dingen, die sagen, nein, wir wollen nicht heiraten, wir wollen auch keine Kinder, wir wollen einfach unser Ding machen. Und da liegen sich Chinas kommunistische Führung und ein großer Teil der jungen Bevölkerung ziemlich über Kreuz.
Christoph Gruber war das aus unserem Studio in Peking zur Lage in der Volksrepublik. Christoph, ich danke dir.
Sehr gerne.
Und das war Auslandes Magazin mit Udo Schmidt.